Dieser Podcast wird präsentiert von Oxygen at Work, dem Zürcher Startup, das Ihnen die Vorteile der Natur ins Büro bringt.
NZZ Akzent. Erst war das Ganze nicht so ganz sicher.
Some breaking news just coming to me now.
Und dann wurde es doch bestätigt.
It looks like we do now have that statement from Hezbollah confirming.
It is now confident.
Der Chef des Hezbollah, Hassan Nasrallah, wurde getötet.
Hassan Nasrallah is dead.
Das ist passiert bei einem Luftangriff der Israelis. Das war am Freitagabend und der Angriff ging auf den Süden der Stadt Beirut. In der Stadt ist auch einer unserer Korrespondenten, die wir in der Region haben, Daniel Böhm. Daniel, wie hast du das am Freitagabend erlebt?
Ich saß tatsächlich auf dem Balkon und habe eine Geschichte für die NZZ fertig gemacht, die ich am Tag vorher im Süden recherchiert habe. Als es plötzlich hintereinander richtig laute Knalls gab, also so, das hat sich so angehört, wie wenn so in der Luft so 4, 5 Dinger explodieren nacheinander. Meine Verlobte ist dann in die Wohnung gerannt und ich habe erst so gedacht, was ist das? Und bin dann auch rein und habe zuerst gedacht, das handelt sich um sogenannte Flares, also die israelischen Kampfjets. Schießen manchmal, um halt Angst zu sehen auch oder halt ein bisschen Panik zu sehen, schießen sie sogenannte Flares über dem Libanon. Es gibt dann so gewisse Knalls. Und wenig später stellte sich dann aber raus, dass das was viel Größeres war und es eben ein großer Luftschlag auf die südliche Vorstadt von Beirut, die eben die Hezbollah-Hochburg ist. Und relativ schnell ging dann eben das Gerücht rum, dass das Ziel dieses Angriffs kein geringerer war als eben Hassan Nasrallah, der Generalsekretär der Hezbollah.
Israel hat schon am Freitag den Chef des Hezbollah, Hassan Nasrallah, getötet. Wie Israel das genau geschafft hat und was diese Aktion nun für die Situation im Nahen Osten bedeutet, das besprechen wir am Anfang dieser Woche mit unserem Korrespondenten in Beirut im Libanon, Daniel Böhm. Ich bin Sven Prieger. Daniel, lass uns einen Moment noch bei Freitagabend bleiben. Kannst du schildern, auch mit den Erkenntnissen, die man jetzt übers Wochenende gewonnen hat, wie genau Israel diesen Angriff durchgeführt hat?
Ja, also es muss sich scheinbar bei dem Angriff um bunkerbrechende Bomben gehandelt haben. Also das sind Bomben, die eben sich quasi in die Erde einbohren und dann unter der Erde explodieren. Offenbar sind da mehrere Bomben reingeflogen oder abgeworfen worden, die dann nacheinander explodieren und dadurch halt ermöglichen, dass dann eine Explosionsladung eben unterirdisch gezündet werden kann am Ende. Das war ein sehr heftiger Angriff und wenn man die Bilder gesehen hat von der Einschlagstelle, sah das auch dort sehr apokalyptisch aus. Es war alles zerstört. Es sind auch mehrere Wohnblöcke, die über diesem Kommandobunker, wo eben Hassan Nasrallah drin gewesen war, zusammengestürzt sind. Also das sah alles schon sehr finster aus. Es war ein Bild der Zerstörung, was sich dort präsentiert hat.
Woher genau wissen die Israelis in dem Moment, dass dieser Zeitpunkt und dieser exakte Ort gut ist, um das jetzt durchzuführen?
Ja, das ist eine sehr interessante Frage. Das ist ja das, was sich auch wirklich alle in Libanon und wahrscheinlich auch in anderen Ländern stellen, diese Frage, weil man weiß es einfach nicht. Es ist erstaunlich und überraschend, wie gut sich die Israelis offenbar auskennen und über welche Informationen sie verfügen. Wir erinnern uns ja daran, es gab die Pager-Attacke vor einer Woche. Es gab dann die Funkgeräte, die in Luft gesprengt wurden. Es gab einen Angriff auf die militärische Führung der Radwan Forces, der Eliteeinheiten des Hezbollah. All diese Angriffe legen natürlich den Verdacht nahe, dass die Israelis über wahnsinnig gute Informationen verfügen. Woher die genau kommen, weiß niemand. Das weiß wahrscheinlich nicht mal die Hezbollah selber. Es gibt so Vermutungen, die hier durch die Medien gehen, dass es möglicherweise Spione gab, dass sie wahrscheinlich auch das haben, was man als Human Intelligence nennt. Also das heißt jetzt nicht nur Aufklärung aus der Luft oder über Drohnen oder elektronisch, sondern eben auch Leute vor Ort, die sie mit den Informationen füttern. Das soll möglicherweise mit dazu geführt haben. Das Problem ist, der Krieg geht ja weiter, die Luftschläge sind relativ heftig, das hat alles eine wahnsinnige Geschwindigkeit, wie sich das entwickelt. Und oftmals bleibt da kaum Zeit, dann eben solche Fälle wirklich aufzuarbeiten. Deswegen ist der Erkenntnisgewinn bisher immer noch relativ gering.
Was ganz interessant ist, es gibt ja dieses Bild von Benjamin Netanyahu, da ist er gerade eben am Freitag bei den Vereinten Nationen. Immer in dem Wissen, das ist ja etwas, was er als Israels Premier wahrscheinlich dann doch genehmigen muss oder auch genehmigen will, diesen Militärschlag. Dann ist es erst Israel, die es bestätigen und dann der Hezbollah selbst, also dass Nasrallah tot ist. Das reicht sozusagen auch. Also man weiß jetzt auch, dass der sicher tot ist. Vielleicht ist die Frage naiv, aber du weißt, glaube ich, was ich meine, oder?
Man muss dazu sagen, dass der Hezbollah normalerweise in seiner Informationspolitik, was die eigenen Verluste anbelangt, in in diesem Konflikt relativ ehrlich war. Also die Miliz hat immer wieder, regelmäßig auch schon in Monaten zuvor, immer wieder ihre Toten aufgelistet. Das gehört auch zur Philosophie des Hisbollah, dass man eben die Toten als Märtyrer ehrt. Es werden dann auch immer große Poster von ihnen aufgehängt. Es werden auch meistens Gedenkveranstaltungen für sie veranstaltet. Sie werden zu Grabe getragen. Das heißt, es gibt beim Hisbollah normalerweise nicht eine Tradition, so etwas zu verleugnen. Ich glaube, dass es lange gedauert hat, liegt an verschiedenen Dingen. Einerseits hat es damit zu tun, dass es natürlich schwierig ist, in so einer Situation, nach so einem Angriff, überhaupt rauszufinden, wer in dem Bunker war und wie es um die Leute dort steht. Man muss ja erstmal graben durch die ganzen Trümmer und dieser Bunker war 30 Meter in der Erde. Das ist auch nicht einfach und wenn man auch noch damit mit einbezieht, dass ja die Region, wo sich dieser Bunker befindet, halt immer noch unter Beschuss steht regelmäßig, das macht es natürlich auch nicht einfacher. Ich glaube, das war eine Sache. Und dann die andere Sache war halt vermutlich, dass die Hisbollah sich halt auch vorbereiten wollte. Es kommt jetzt auf diese Miliz ja viel zu. Das war ihr wichtigster Führer. Entsprechend müssen sich um die Nachfolgeregelung kümmern und all das. Man wollte deswegen, vermute ich, sicher gehen, dass man wirklich wusste, dass er tot ist und hat das dann verkündet.
Wir sind gleich zurück.
Pflanzen für eine bessere Luftqualität. Oxygen at Work macht's möglich. Durch wissenschaftlich fundierten Einsatz von Pflanzen schaffen sie ein attraktiveres und gesünderes Arbeitsumfeld. Das Team mit Expertise aus Projekten bei ABB, Microsoft und Co. kümmert sich von Design bis Pflege um alles, was Pflanzen betrifft. Lassen Sie sich auf oxygenatwork.ch inspirieren und kostenlos ein maßgeschneidertes Pflanzenkonzept erstellen.
Du hast es gerade zwei Kerngedanken gesagt. Das eine ist, was für eine wichtige Figur er war. Das zweite ist die Frage der Nachfolge. Das, was wir hier hören, das ist die Stimme eines Toten. Das ist Nasrallahs letzte offizielle Ansprache. Hier sagt er, dass die Angriffe aus dem Libanon nicht aufhören werden, bevor die Attacken auf den Gazastreifen nicht auch aufhören, also in Israels Richtung. Und sinngemäß sagt er dann noch, dass der Widerstand im Libanon nicht aufhören wird, die Menschen im Gazastreifen zu unterstützen. Wir haben am Freitag im Akzent unter anderem mit Jonas Roth erläutert, dass der Hisbollah eine riesige Einheit ist. Also nicht nur das Waffenarsenal, sondern auch die Strukturen dahinter. Dass das teilweise größer ist als eine Armee souveräner Staaten. Und dass es eigentlich möglich sein müsste, auch aus diesen Strukturen heraus Positionen neu zu besetzen. Also gibt es schon eine mögliche Nachfolge?
Es gibt Gerüchte über mögliche Nachfolger. Es ist im Moment schwierig, etwas zu sagen, wer das sein könnte. Es ist allerdings nicht ganz einfach, das natürlich unter Kriegsbedingungen zu vollziehen. Und man darf auch nicht vergessen, dass die Führungsebenen sehr natürlich stark dezimiert wurde durch die israelischen Angriffe. Es sind ja vorher schon relativ viele hohe Kommandanten gestorben. Angeblich sind gemeinsam mit Hassan Nasrallah in diesem Bunker auch weitere hohe Hisbollah-Führer zu Tode gekommen. Deswegen gibt es verschiedene Spekulationen, wer das übernehmen könnte. Aber bei all dem ist es natürlich auch extrem schwierig, eine Persönlichkeit wie Hassan Nasrallah zu ersetzen. Nasrallah hat die Hisbollah über 30 Jahre lang angeführt. Der ist der Generalsekretär seit 1992 und der ist ja mehr als nur einfach ein Parteiführer oder ein Milizenführer, sondern es war eine Persönlichkeit, die diese gesamte Ideologie des Hisbollah und diese Ideologie dieser sich selbst als Achse des Widerstands bezeichnenden Milizenkoalition verkörpert hat wie kein zweiter. Und das macht es natürlich für den Hisbollah extrem schwierig, so jemanden zu ersetzen, egal welche Kandidaten man jetzt hat.
Was ist denn die Strahlkraft, die das bei ihm so ausmacht? Also das eine ist vielleicht auch erst jetzt lange da gewesen, vielleicht auch so ein bisschen dieses, ich weiß es nicht, wenn man im Untergrund lebt, hat das ja manchmal auch so was Mythenhaftes, was Schaffendes. Was sind so die zentralen Faktoren, warum er jetzt eben auch A, Strahlfigur war und B, so schwer zu ersetzen ist?
Einerseits der selbsterklärte Anführer der Schiiten im Libanon. Die Schiiten sind ja eine der Minderheiten des Libanon. Als solcher haben die Anhänger des Hisbollah innerhalb dieser Religionsgemeinschaft ihn fast wie einen Propheten verehrt. Er wurde ja auch Sayed genannt, also das ist ein Ehrentitel. Er trug den schwarzen Turban, der den Abkömmlingen des Propheten Mohammed vorbehalten ist. Er galt als Religionsgelehrter. Auf einer anderen Ebene hatte er die Rolle inne, dass er halt einer der wichtigsten Anführer dieser Anti-Israel-Front war. Also alle möglichen Leute in der Region, die einen bewaffneten Kampf gegen Israel unterstützt haben, den Zionismus ablehnen, haben in Nasrallah einen Führer gefunden, den sie halt auch als effektiv empfunden haben. Und das liegt darin, halt in der Geschichte, er hat diese Hezbollah aufgebaut, über 30 Jahre hat sie groß gemacht. Er hat den Krieg 2006 überlebt, als sich Hezbollah und Israel schon mal bekämpft haben und sich der Hezbollah erstaunlich gut geschlagen hat gegen die israelische Armee, was dann diesen Mythos noch genährt hat. Er hat aber auch eine andere Seite im Libanon, Leute, die eben nicht der Hezbollah anhängen, die auch jetzt nicht zu diesem schiitischen Kernklientel gehören oder sich zum Beispiel gegen die Macht dieser Miliz gestellt haben. Für die war Nasrallah eben auch ein Symbol, ein finsteres Symbol. Er galt als jemand, dessen Miliz eben diesen Staat unterwandert hat, die auch nicht davor zurückgeschreckt hat, Andersdenkende zu töten, der Morde vorgeworfen werden und die eben auch quasi den Libanon, so würden manche sagen, zum Teil in Geiselhaft genommen hat. Wir erinnern uns daran, als Nasrallah in diesen Krieg gegangen ist, am 8. Oktober im letzten Jahr, da wurde die Mehrheit der Libanesen nicht nach ihrer Meinung gefragt, sondern es hat eben die Führung des Hezbollah damals alleine entschieden.
Jetzt bist du nicht nur Libanon, sondern du lebst auch in Beirut. Du hast unter anderem dich jetzt durch die Stadt heute, wir zeichnen das am Sonntag auf, bewegt. Bist du erstmal sicher? Kannst du dich da sicher bewegen durch die Stadtteile?
Ja, es kommt halt darauf an, wo man hingeht. Es gibt halt Viertel wie eben die südliche Vorstadt, das ist die Dahiyeh, das ist ein mehrheitlich schiitisch bewohntes Viertel, sehr eng gebaut, ein Wohnviertel, viele große Blöcke, aber das ist eben auch die Gegend, wo die Hezbollah ihr Stammland hat und wo ihre Klientel und ihre Kämpfer wohnen. Und diese Gegend wird natürlich beschossen, regelmäßig von der israelischen Armee mit Luftangriffen. Der Rest der Stadt, dem ist es mehrheitlich erspart geblieben. Es gab natürlich auch Schläge in anderen Regionen. Man kann sich in der Stadt bis zum gewissen Grad frei bewegen. Es ist auch jetzt nicht so, dass hier ein Flächenbombardement stattfindet. Also das ist nicht der Fall. Aber es ist natürlich eine sehr finstere Atmosphäre. Also einerseits rückt dieser Krieg halt immer näher. Andererseits darf man auch nicht vergessen, er löst natürlich auch eine humanitäre Katastrophe aus. Also die Stadt Beirut wird immer voller mit Flüchtlingen. Man sieht halt mittlerweile überall in den Parks und auf den öffentlichen Plätzen halt Menschen, ganze Familien, die auf dem offenen, auf dem nackten Teer schlafen, die nicht mehr zurückkommen, die Angst haben. Es sind ganz viele Leute, die in der Nacht aus diesen Schiitengebieten, die bombardiert werden, geflohen sind. Es sind aber auch syrische Gastarbeiter, die irgendwo gestrandet sind. Es sind Menschen aus dem Süden des Libanon, wo der Krieg schon länger herrscht und wo er jetzt auch heftiger geworden ist. Und all das verleiht der Stadt eine traurige und etwas chaotische und auch bestürzende Atmosphäre. Und dazu hat natürlich der Tod von Nasrallah, der ja so eine wichtige Figur im Libanon war, egal ob die Libanesen Anhänger von ihm waren oder ob sie ihn gehasst haben. Er war so bedeutend für das Land, dass er auch eine Leerstelle hinterlässt und natürlich jetzt auch ein gewisses Vakuum da ist. Und das führt dazu, dass viele Leute auch ängstlich in die Zukunft blicken und nicht genau wissen, was jetzt auf sie zukommt und sagen halt, jetzt ist dieses Vakuum da, gibt es vielleicht Bürgerkrieg, gibt es vielleicht irgendwie Unruhen, bricht die Ordnung zusammen, man weiß es einfach nicht. Und das führt halt zu dieser etwas bizarren Atmosphäre. Und andererseits gibt es eben dann auch Leute, die man trifft, die eben sagen, ja, sie sind eigentlich froh, dass er weg ist, weil sie eben seine Gegner waren. Es gibt viele Libanesen, die einem einfach sagen, sie hoffen, dass der Krieg jetzt zu Ende ist. Sehr viele wollen diesen Krieg nicht und hoffen halt, dass das vielleicht zu einer Deeskalation führen könnte. Also es ist wirklich so ein Gemisch aus Emotionen, was man da trifft, und aus Gefühlen und auch aus Stimmungen. Aber es ist finster und es fühlt sich halt an, als würde die Lage auf alle Fälle in der nächsten Zeit nicht besser werden.
Jetzt ist das ja sehr, sehr frisch. Ne? Also Freitagabend ist es passiert, eine neue, weitere Stufe der Eskalation. Das sind jetzt auch deine Eindrücke.
Israel.
Benjamin Netanyahu hat sich danach geäußert, also Israels Premier, und sagt so sinngemäß, das ist jetzt ein Wendepunkt der Geschichte. Ich fand zum Beispiel auch ganz spannend, dass diese ganze Aktion Freitagabend ja unter dem Titel New Order, also Neue Ordnung sozusagen, gelaufen ist. Ist das jetzt so, ich weiß nicht, das Kriegsversprechen der Israelis? Jetzt kommt diese neue Ordnung?
Yachad Nenatzeach.
Das ist extrem schwierig zu sagen. Also was bestimmt Tatsache ist, ist, dass diese erste Woche militärisch für den Hezbollah und für den Iran und eben diese sogenannte Achse des Widerstands ein unvergleichliches Debakel war. Natürlich sieht es auf den ersten Blick so aus, die Israelis haben großen Erfolg eingefahren mit der Tötung von Nasrallah, aber auch mit der Art und Weise, wie sie eben die Hezbollah dezimiert haben. Natürlich gibt es natürlich diese Analogien, die jetzt gemacht werden zu anderen Wendepunkten in der Geschichte des Nahen Ostens, weil natürlich mit Nasrallah eine überlebensgroße Figur jetzt von der Bühne verschwunden ist und mit dem Hisbollah wahrscheinlich die wichtigste Miliz in diesem anti-israelischen Netzwerk extrem geschwächt ist. Wenn man aber in die Geschichte zurückblickt und gerade auch mit Blick auf Libanon, dann sollte man schon aufpassen, frühe Schlüsse zu ziehen. Im Jahr 1982 ist es den Israelis auch gelungen, damals die PLO aus Beirut zu vertreiben. Das wurde damals auch als ganz großer Sieg gesehen. Israel schaffte es damals sogar, einen eigenen Präsidenten im Libanon zu installieren, der dann wenig später beim Bombenanschlag zu Tode kam. Und der Rest der Geschichte ist bekannt. Infolge dieser Invasion 1982 gründete sich der Hisbollah, der dann zu Israels größter Bedrohung an der Nordgrenze wurde. Es muss nicht sein, dass sich das so wiederholt, aber es ist doch ein Hinweis darauf, dass es sehr schwierig einzuschätzen ist, was jetzt passiert. Es wird auch abhängen von der Reaktion der Iraner, die offenbar nicht bereit sind im Moment in einen Krieg zu ziehen. Aber wie gesagt, die Dinge sind so in Bewegung und es verändert sich so schnell. Wer hätte gedacht vor 2 Wochen, dass wir heute hier stehen würden, dass es wirklich schwierig ist zu sagen, was in Zukunft passieren wird.
Israel hat am Freitagabend den Anführer des Hisbollah, Hassan Nasrallah, getötet. Was das für den Krieg und die Lage im Nahen Osten bedeutet oder bedeuten kann, das haben wir mit unserem Korrespondenten in Beirut geklärt. Daniel Böhm, danke Daniel und pass gut auf dich auf.
Danke dir und schöne Grüße nach Zürich.
Das war der Akzent. Der Krieg wird uns sicherlich auch in den kommenden Tagen noch beschäftigen, auch mit dem anstehenden Jahrestag am 7. Oktober. Ich bin Sven Preger und wünsche euch trotzdem guten Start in die Woche.